herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag und wieder mal ein neuer Podcast für euch da draußen. Hallo Max, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Hallo Kirill, hallo nach draußen an unsere lieben Zuhörer. Und ja, ich freue mich, dass wir wieder eine neue Folge Saufgesabbel für euch aufnehmen.
Ja, heute haben wir Thema Rotwein und zwar eine bestimmte Rebsorte.
Genau, wir kümmern uns mal wieder um eine einzige Rebsorte und zwar ist das ja die meist angebautste Rebsorte der Welt. Wir hatten sie schon das ein oder andere Mal als Cuvée-Partner zu Gast. Jetzt haben wir uns aber mal mit sortenreinen Cabernets auseinandergesetzt. Jetzt habe ich schon fast verraten, also es geht um Cabernet Sauvignon. Genau, wie gesagt, schon die meist angebautste Rebsorte der Welt. Das hat diesen Titel hat sie vor 3-4 Jahren ungefähr erlangt.
Was heißt denn die meist angebauteste? Kannst du mal irgendwie eine Zahl nennen, wie viel da so?
Wir haben weltweit 340.000 Hektar Rebfläche, also das ist ungefähr das 3,5-fache der deutschen Gesamtfläche.
Gesamtrebfläche, genau. Ja, es ist schon eine Menge, würde ich sagen. Und wo wird die am meisten angebaut, in welchem Land?
Da muss ich kurz in meinen Notizen. Tatsächlich auf Platz 1 liegt Frankreich mit ca. 46.000 Hektar. Davon aber allein 25.000 Hektar stehen in Bordeaux. Ich glaube, damit verbinden auch die meisten diese Rebsorte. Auf Platz 2 kommt dann Chile mit 43.000 Hektar. 41.000 Hektar USA. Und da auch eine Vergleichszahl nochmal davon. Von den 41.000 Hektar stehen allein 30.000 Hektar in Kalifornien. Also das ist da auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt Platz 4?
Kann ich dir genau sagen. Ich habe schon nämlich gesehen, da hatten wir das doch neulich erst im Podcast. China baut doch sehr viel Rotwein ein. Und ich spicke mal 40.000 Hektar allein aus China.
Genau, 40.000 Hektar entfallen auf China. Genau, weil sie eben auch viel versuchen, diese Cabernet-Bordeaux-Stilistik, die bauen ja auch da so kleine Schlösschen und so weiter. Ja. Versuchen halt schon diese Bordeaux-Charakteristik nachzubauen. Und dann reduzieren wir es fast um die Hälfte und dann kommt Australien auf Platz 5 mit 24.000 Hektar. Mittlerweile findet man, also Cabernet wird eigentlich in nahezu jedem Land der Welt angebaut. Also es
Warum ist es so eine robuste?
Es ist einfach eine sehr beliebte Rebsorte.
Naja, make money.
Ja, also auch in Deutschland wird sie immer wichtiger. Wir haben in Deutschland auch mittlerweile so knapp an die 500 Hektar. Also letztes Jahr waren es 483 Hektar Cabernet Sauvignon. Und wenn du überlegst, dass du sie erst seit Anfang der 2000er offiziell in Deutschland anbauen darfst, ist das schon eine ganz ordentliche Entwicklung. Und wir werden sicherlich auch immer mehr davon sehen, weil die Nachfrage nach diesen kräftigeren Rotweinen auch einfach immer weiter steigt.
Das heißt, du hast jetzt schon verraten, wenn wir ein bisschen über Geschmack reden, Cabernet Sauvignon bringt dann schon diese Power.
Es ist schon eine Rebsorte, die gerne Kraft mit sich bringt. Das ist eine Rebsorte, die eigentlich immer im Holzfass ausgebaut wird. Das ist eine Rebsorte, die das sehr, sehr gut abkann. Sie ist ein sehr guter Cuvée-Partner. Damit ist sie auch groß geworden. In Bordeaux sind ja nahezu alles immer Cuvées in Bordeaux. Und wir hatten ja mal unsere Cuvée-Folge, wo wir auch ganz klar festgelegt haben, eine Cuvée ist ja nichts Schlechtes, sondern man macht sich ja die verschiedenen Eigenschaften der Rebsorten zu nutzen. Ein häufiger Cuvée-Partner ist dann eben oft der Merlot. Der Merlot ist oft ein bisschen fruchtbetonter, der Cabernet eben ein bisschen kräftiger und dann kommt manchmal noch der Cabernet Franc oder der Malbec, der Petit Verdot dazu. In Deutschland sieht man das auch immer wieder, dass es dann so Cuvées gibt mit Cabernet Sauvignon und Spätburgunder. Das ist zum Beispiel eine Kombination, die für mich keinen Sinn macht, weil du hast Cabernet Sauvignon, eine eher kräftige, dunkle, tanninbetonte Rebsorte und hast mit Spätburgunder eine helle, elegante, eher frische Rebsorte.
Vielleicht will man ja die Mitte irgendwie raus.
Ja, das kriegt man ja auch anders hin, aber das macht, also es ist, da schmunzle ich immer so ein bisschen, wenn ich so deutsche Cuvées sehe, wo dann Spätburgunder und das würde ein Franzose wird nie auf die Idee kommen, Spätburgunder und Cabernet in einen Topf zu werfen.
Naja, vielleicht, wer weiß, was man sich dabei denkt oder was Ich habe tatsächlich Synkowi noch nicht getrunken. Aber was vielleicht nicht uninteressant ist, ist heute spielt auch der Preis. Wir haben ja gesagt, wir machen so ein bisschen oder versuchen mal so eine kleine Leiter zu machen. Ganz gelungen ist es nicht, weil wir haben einen ganz, ganz günstigen Wein aus dem Discounter. Und dann haben wir drei etwas hochpreisigere aus dem Stand heraus.
Also für uns, sage ich mal, aus einem mittleren Preissegment. Für viele ist das vielleicht auch schon eher höheres Preissegment. Aber wir starten bei 2,49 Euro und der teuerste Wein heute sind 32 Euro.
Ja, also.
Wir hätten nach oben natürlich noch deutlich Luft gehabt. Ne? Also Cabernet Sauvignon kann man in den drei-, in den vierstelligen Bereich locker vordringen.
Echt? Kommt der dann her?
Ja, Bordeaux ist das eine, Kalifornien
natürlich. Ah, okay, ja.
Hm. Ja, also wir haben ja in paar Wochen, Anfang Oktober, auch unser Kalifornien-Tasting, wo wir so ein paar Raritäten, so à la Opus One und so aufziehen.
Das wird cool.
Und da werden auch so ein paar Blockbuster oder Top-Cabernets
da. Blockbuster, das hattest du doch gerade schon, wenn das Wort gesagt vor dem Podcast.
So soll man mal was trinken, ja, anfangen, das hilft ja nichts.
Was? Dann lass uns doch mal, ja sehr gut, wir fangen mit Frankreich an.
Genau, wir fangen mit Frankreich an. Wir trinken uns von unten nach oben. Also wir fangen mit einem 2023er Cabernet Sauvignon aus dem Hause Aldi an. Für den sagenhaften Preis von
2,49, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Genau. Ich bin gespannt, nennen wir es mal so. Der Wein kommt aus Südfrankreich und zwar aus dem Pays d'Oc. Das Pays d'Oc ist eine der...
Jetzt. So, geht's jetzt wieder? Ja, es geht wieder.
Sehr gut.
Bei 2,49 ist mir was im Hals stecken.
Ja, wunderbarer Plastikkorken im Wein.
Ja, das ist super. Was kostet so ein Korken dann? Ein Cent?
Wahrscheinlich.
Aber es ist ein Korken, Form, Korken.
Es hat eine Korkenform, ja. Es hat natürlich nicht die Funktion eines Korken, weil das Plastik ist nicht luftdurchlässig. Es ist einfach nur ein Verschluss.
Verschluss, ja.
Daran sieht man auch, das ist ein Wein, der auch nicht unbedingt dafür gemacht ist, dass er groß lagern soll, sondern das ist schon ein Wein, der eher getrunken werden soll. Er kommt aus dem Pays d'Oc und das Pays d'Oc ist eine der sieben Landweinregionen, die wir in Frankreich haben. Und es ist mit Abstand die größte. Sie liegt in der Region, also du kannst dir das eigentlich vorstellen, das ist der Mittelmeerstreifen. Das
ja.
ist das Languedoc, das Roussillon und es sind circa 120.000 Hektar Rebfläche. Also allein dieses Gebiet ist 20% größer als ganz Deutschland von der Rebfläche.
Wahnsinn. Ja, schenken wir nicht zu viel ein.
Wir gucken mal, was das kann.
So, warte mal, das Wir wollen ja nicht alleine.
Wir wollen ja nicht alleine trinken. Das Off muss damit
mitreden. Von der Farbe her, perfekt. Ich sag schon mal was dazu. Perfekt, um Jus zu kochen.
Ja, es ist purpur, es ist fast violett, es ist relativ dunkel.
Es riecht sehr sauer. Also so, nicht sauer, sondern so alkoholisch.
Es riecht relativ alkoholisch. Was haben wir denn an Alkohol?
13
Volumenprozent. Ansonsten, finde ich, hat man in erster Linie Fruchtaromatik, also viel so dunkle Beeren, Brombeeren, Heidelbeeren, dazu kommt ein bisschen Lakritz, bisschen Pfeffer, es kam gerade aus dem Off die Anmerkung Glühwein, das geht schon so ein bisschen.
Ja, da musst du relativ viel Zucker, Portwein, Zimt rein, Sternanis, Vanille, Orange und Chicken. Dann können wir einkaufen und Glühwein rauskochen. Und wenn wir unseren Weihnachtsumtrunk machen, kommen am nächsten Tag alle mit so einem Geweih zur Arbeit. Aber lass uns mal
Hast probieren. Hast du schon probiert?
Ich habe dran geraucht. Einmal genippt habe ich, aber nicht wirklich probiert.
Ja. Das ist süß. Irgendwie. Also da ist dein Zucker.
Siehst du, boah, sparen wir im Sportwein. Also geschmacklich tatsächlich nur Beere und verschwindet relativ zügig.
Also ja, ist verdammt kurz. Da ist eben nicht, das ist ja auch ein Jahrgang 23, also der Wein ist schnell erzeugt worden. Der wird, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Wein gar nicht groß im Holzfass gelegen hat, sondern dass hier mal diese Holzchips zum Einsatz kamen. Mhm. Das könnte ich mir eben vorstellen.
Weißt du, was hier auf der Flasche empfohlen wird, dazu zu essen?
Na, hau mal raus.
Rind, Pizza, Pasta, Käse. Kann ich mir tatsächlich sogar, also Rind würde ich vielleicht mich etwas zurücknehmen, aber Pizza und Pasta.
Pizza und Pasta, ja.
Also nichts falsch machen, das ist so ein Vino.
Ja, und Käse und Rotwein ist in den seltensten Fällen eine wirklich gute Kombination, aber ja, also es ist ein Wein, der ist günstig. Wer sich das kauft, dem geht es nicht um Geschmack, dem geht es um die Wirkung.
Ja, das denke ich auch. Also ich kann nicht, also so ganz Negatives kann man auch nicht sagen. Ich meine, der Preis erklärt eigentlich das, was du im Glas hast.
Ja, es ist ein, also ich finde Wein relativ unharmonisch. Ich finde, der Alkohol steht so ein bisschen dran. Du hast dann ganz viel Süße. Es ist ein Wein ohne groß Tiefgang. Ich bin bei der Vorbereitung auf den Podcast auf so ein paar Zahlen gestoßen, die haben mich tatsächlich wirklich umgehauen.
Schockiert.
Diese Region Pays d'Oc, was denkst du, wie viele Flaschen die jedes Jahr produziert?
Wenn die so groß ist, ne? Wie viel, du hast gesagt, 200 Kilometer Küste.
200 Kilometer Küste sind 120.000 Hektar.
Ich würde mal sagen, 100 Millionen Flaschen.
Das macht fast schon das Weingut alleine.
Das ist nicht dein Ernst. Du veräppelst mich doch gerade.
Es sind im Jahr 2021 910 Millionen Flaschen gewesen, die mit der Appellationsbezeichnung Pays d'Oc. Diese Region ist eingeführt worden, also oder ist aufgewertet worden, um rebsortenreine Weine zu pushen. Also 9 von 10 Weinen sind rebsortenrein. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr beliebte Region in Deutschland. Von diesen 910 Millionen Flaschen ist jede vierte Flasche nach Deutschland gegangen.
Alter Schlappen. Das ist meine Ansage, aber Nummer 1 vom Feinsten.
Einfach auch so eine Zahl, finde ich auch wieder sehr lustig. In jeder Sekunde werden 25 Flaschen Pays d'Oc weltweit verkauft. Pro Sekunde. 1, 25, 2, 25.
Oh, schon 50 da. Nee, aber also ich meine, der Region muss es ja blenden gehen. Weil so
viel. Nee, wie sollst du denn blenden gehen, wenn du den Stoff für 2,49 hier im Regal stehen
hast? Naja, bei 900 Millionen, selbst wenn du nur 10 Cent dran verdienst.
Es ist auch wirklich mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden. Es ist viel Genossenschaft, was es da gibt. Also es werden sehr viel einfache Weine produziert. Und was diese Region wirklich vor große Herausforderungen stellt, ist der Klimawandel. Es ist sehr, sehr trocken in der Region.
Mhm. Also trotz des Mittelmeeres, diesen Einfluss, diese Feuchtigkeit.
Das Mittelmeer ist ja vor der Tür, ist zweitens Salzwasser, also so viel.
Naja, gut, aber die Luftfeuchtigkeit ist ja jetzt auch.
Ja, aber das kommt ja nicht im Boden an, letztendlich.
Das ist korrekt, ja.
Na, also die Trockenheit wird da zu einem immer größeren Problem und natürlich dieser Preiskampf. Also 2,49, da bleibt für den Inhalt ja. Ich will es gar nicht wissen, wie viel da für den Inhalt letztendlich bleibt.
Ja, so schmeckt er ja leider
auch. Und so schmeckt er tatsächlich auch. Also es kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden. Ich hoffe, dass es besser wird. Wir haben jetzt, Südafrika, tatsächlich, also eine 1,215er.
Genau.
Cabernet Sauvignon.
Du bist in deinen privaten Weinkeller gestiegen.
Ich habe tatsächlich da mal einmal kurz reingegriffen und dachte, wow, da habe ich noch liegen. Das ist, ja, das schenkt man manchmal so einem so Mitbringselgeschenke von Freunden.
Sieht tatsächlich so aus. Es ist so ein Mitbringselfläschchen irgendwie. Also wir haben jetzt 2015 Cabernet Sauvignon Music Room von meinem Gut Flagstone
Music
South Room. Africa.
Ich habe meine Trompete nicht erwarten.
Es ist ein Weingut, was in Stellenbosch liegt. Es ist ein Western Cape Wein, also das heißt, die Trauben kommen aus der kompletten Region rund um Kapstadt. Können theoretisch von überall sein, vom Swartland, aus Stellenbosch. Und ich habe mal kurz gegoogelt, als du die Flasche mitgebracht hast. Also der aktuelle Jahrgang wäre 2019. Der liegt so bei 20 bis 25 Euro, je nach Online-Händler. Mhm. Also da hatte ich schon einer nicht ganz gemocht. Sonst hätte er dir den 2,49 Wein mitgebracht.
Wahrscheinlich ja.
Genau.
Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Ah, ja. Naja.
Nachbarn, glaube ich.
Nachbarn mal zu Weihnachten oder so. Das Weingut Flagstone ist 1998 gegründet worden, so in so einem alten Fabrikgebäude, wirklich in Kapstadt. Sind dann umgezogen. Mittlerweile sind sie in Stellenbosch in der Nähe von Summerside West. Was ist ja witzig von den.
Einer alten Dynamitfabrik.
Also, vielleicht fliegt es dir auch.
Ja, aber vielleicht ist es ja deswegen, dass du dann die Noten hörst. Ja. Wenn es um die Ohren fliegt. Willst du mal vorher probieren? Weil ich meine, kann ja auch sein, dass der nicht mehr ganz top ist. Weil.
Nein, geht.
Geht?
Ja. deutlich von der Nase schon mal deutlich besser, als ich erwartet hätte, weil es ist ja so, das Thema Lagerung darf man beim Wein ja natürlich nicht vergessen. Ne? Also gerade wenn man eine Langzeitlagerung machen will, sollte man schon auf so ein paar Faktoren achten, dass die Weine einfach nicht kaputt gehen, weil es wäre ja auch schade drum.
Was wäre so der wichtigste Faktor?
Es gibt eigentlich für mich zwei Faktoren, die extrem wichtig sind. Das eine ist dunkel und das andere ist temperaturstabil. Also man sagt ja immer, die perfekte Lagertemperatur ist so bei 12 Grad. Ich sag mal 12 bis, alles was sich irgendwie zwischen 12 und 16 Grad bewegt, ist für eine Lagerung über mehrere Jahre okay. Was halt wirklich tödlich ist, ist Temperaturschwankungen. Ja, also wenn, jetzt nimm mal so ein, vielleicht hast du auch schon mal in deiner Zeit irgendwann in einer Dachgeschosswohnung gelebt.
Ja.
Sommer 30 Grad, Winter 5 Grad gefühlt. Und das ist für Wein einfach Gift, wenn du so übers Jahr hinweg immer
wieder diese Temperaturschwankungen hast. Das, was die auf Madeira wollen, das...
Herr Kinfeld, es bleibt ja doch mal was hängen in so einer Folge. Es bleibt
immer was hängen, aber ich wollte nur einmal kurz einen raushauen.
Ein Geistesblitz. Ja, genau, also in Madeira will man das ja kontrolliert, aber bei deinem normalen Wein solltest du das tunlichst vermeiden. Also
weiß wie rot,
ja, das spielt keine Rolle.
Egal. Mhm.
Genau. Gleichbleibende Temperatur, dann Licht ist eben so ein Faktor. Zum Beispiel auch so ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr mal irgendwo im Weinladen seid, nehmt nie die Flasche, die vorne dran steht, die irgendwie vielleicht noch von einem Strahler oder so angestrahlt wird, sondern nehmt immer eine Flasche, die im Regal liegt.
Okay.
Weil das, ist ein guter Tipp. Licht zerstört den Wein tatsächlich auch.
Also wir haben ja jetzt eigentlich fast überall schon LEDs, das auch. Also es ist unabhängig davon, was für ein Licht das ist. Wenn wir jetzt so ein bisschen...
Da habe ich jetzt tatsächlich gerade überfragt, ob LED dann ein Faktor ist. Licht bleibt, glaube ich, dann doch auch Licht irgendwie. Du hast zwar nicht die Wärme, die durch das Licht entsteht, aber du hast trotzdem das Licht. Also da geht es tatsächlich gar nicht um die Temperatur, sondern es geht wirklich um diesen Lichteinfall. Also man kennt das vielleicht, wenn man mal an so alten Schaufenstern vorbeiläuft und wenn da eine Deko schon einfach 5 Jahre im Schaufenster
ist. Ausgeblichen.
Ist ausgeblichen. Und so musst du dir das auch beim Wein dann vorstellen. Es entzieht gerade dem Rotwein wirklich extrem Farbe. Die werden dann oft so rötlich-bronzefarben. Dazu kommt dann eben oft auch noch Oxidation. Und also da einfach ein bisschen drauf achten. Es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, Weine einzulagern bei so Logistikunternehmen oder so. Gerade das machst du natürlich nicht mit einem 10-Euro-Wein, aber wenn man schon Weine hat, die vielleicht auch ein bisschen Geld gekostet haben, die man vielleicht auch erst in ein paar Jahren trinken möchte, dann sollte man sich da wirklich drum bemühen, dass die Lagerung auch ordentlich ist.
Und wenn man für zu Hause sich so einen Weinschrank kauft, ist das eine adäquate Lösung?
Auch das ist keine Langzeitlösung. Die Weinkühlschränke sind gut, gerade wenn du halt natürlich, wie es glaube ich vielen in Hamburg geht, auch nicht über einen ordentlichen Keller verfügst oder so. Ist ein Weinkühlschrank sicherlich eine sehr gute Alternative, aber auch da wird immer wieder unter Experten auch drüber gestritten, was das für einen Impact hat, wenn diese Aggregate anspringen, diese Erschütterungen.
Okay.
Also man hat da schon auch Langzeitstudien gemacht, dass auch diese Erschütterungen immer wieder zu Veränderungen im Wein führen mit der Zeit. Aber der Weinkühlschrank ist eine sehr gute Lösung. Wenn ich so Weine 5, 6 Jahre, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn ich wirklich so Weine für die nächste Generation aufheben möchte, wenn es ein guter Bordeaux oder
gar keine Portman. Nächste Generation, da will ich doch selber saufen. Das soll ich.
Manche machen das, ja. Und da würde ich dann schon wirklich auch einen sehr, sehr guten Keller oder eben einen Wein-Storage empfehlen, damit man da einfach das Beste getan hat, dass das Produkt am Ende auch noch
ist. Aber lass uns zurück nach Südafrika. So.
Cheers.
Cheers.
Traum aus ganz Südafrika, Cabernet Sauvignon. Und in meiner Recherche habe ich das Wort Blockbuster.
Ach, das ist, ja genau, in der Verbindung. Ein sehr würziger Wein, würde ich sagen.
Auch viel Frucht. Also in der Nase habe ich auch wieder extrem diese dunklen Beeren. Dann bin ich bei dir am Gaumen deutlich würziger. Aber du merkst jetzt schon den Unterschied zum ersten Mal. Hier hast du auf einmal eine Struktur. Hier hast du eine Tannin vor allen Dingen.
Ja.
Und hier auch der Unterschied zum ersten Wein. Hier merkt man, dass das Tannin nachhaltig ist. Also hier merkst du, dass es entweder also zum Teil aus dem Holz kommt, beziehungsweise aber auch sicherlich ein bisschen aus der Traube selber. Wohingegen bei dem ersten, diese Würze, die wirkte ja völlig plakativ und da war keinerlei Textur am Gaumen. Und das sind immer sehr deutliche Indizien dafür, dass die Weine entweder wirklich nur einmal so für 3 Monate im Holzfass durchgespült wurden, oder dass es wirklich diese Chips-Variante war, weil du einfach gar nicht dieses Gerbstoff am Gaumen hast, sondern einfach nur so eine blacky,
das heißt, die
Würze und Vanilligkeit sehr häufig.
Das heißt, wenn der auf dem Fass gelegen hat, hat er automatisch mehr Tannine? Oder?
Ja, okay. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum man Rotweine ins Holzfass gibt. Man will die Tannine aus dem Holz extrahieren, um den Wein haltbarer zu machen letztendlich.
Ah, okay.
Also, ja. Das finde ich, ist kein schlechter Wein. Er ist gut gereift, also hast du gut gemacht, Kirill. Hast du fein säuberlich
kontrolliert, sage ich nur.
Ja, bist jeden Tag mit dem Thermometer rangegangen, ob alles
ordentlich ist. Ja, so ungefähr. Das übernehmen meine Kinder inzwischen. Die laufen mit so, wir haben wirklich zu Hause so ein Thermometer, wo du nur dran, so ein Infrarot-Thermometer. Und die laufen, die kontrollieren immer alles. Ich sage, na, wie viel? 18 Grad. Ich sage, okay, Fenster aus. Ich habe tatsächlich viel Rotwein auch so draußen liegen, weil du hattest gerade über Temperatur gesprochen. Und ich glaube, ich hatte schon Sorge, dass der echt kaputt ist. Aber scheint ja so gut gemacht zu sein, der Wein, dass er es durchgehalten hat.
Also das ist sicherlich ein Wein, der schon so seine 10 Jahre reifen kann. Es ist ja auch immer so ein bisschen, wie möchte ich meinen Wein trinken? Wenn er jünger ist, habe ich natürlich mehr Frucht. Der Gerbstoff, das Tannin ist noch so ein bisschen raffer, ein bisschen wilder vielleicht auch. Und je älter die Weine werden, desto homogener werden sie auch. Und das merkt man hier ganz klar. Es ist alles nicht mehr so laut. Es wirkt deutlich harmonischer letztendlich. Ne? Auch der Wein hat eine gewisse Süße am Gaumen, aber sie ist jetzt hier lang nicht so störend wie und eben lang nicht so plakativ wie in dem ersten Wein, sondern es ist jetzt durch die Flaschenreife auch alles sehr, sehr gut integriert. Ich finde das keinen schlechten Wein. Mir ist er trotzdem bisschen zu intensiv, zu mir fehlt ein bisschen die Finesse in dem Wein, so kann man es vielleicht sagen. Also Blockbuster trifft es ziemlich gut, aber hier eher jetzt nicht, weil es wirklich der größte Wein ist, sondern weil er einfach sehr laut und sehr intensiv ist.
Ja, deswegen machen die den ja auch in einer alten Dynamitfabrik. Ich finde das ganz krass, dass das dann so umgebaut worden ist. Und wie gesagt, auf der Flasche sind Noten, also
ja, der Wein ist ja auch Music Room, warum auch immer.
Warum auch immer, vielleicht wurde er dann bestimmt Musikraum getroffen.
Aber du hast ja auch so schöne Aromen, also das finde ich echt nicht unspannend, die Reifer-Cabernet Sauvignon immer so ein bisschen entwickelt. Und zwar, mich erinnert das jetzt an so eine Zigarrenkiste, wenn du die frisch aufmachst, wenn du so diesen Zedern-Geruch auch so ein bisschen mit dabei hast. Es hat auch was so ein bisschen von Tabak, also es ist kein schlechter Wein, aber es ist trotzdem kein Wein, der mich abholt, sage ich mal.
Mhm. Ja, ich habe als wir den eingeschenkt haben, das erste Mal drin gerochen, ich musste an Pfeffer sofort. Mhm. Also wirklich so eine pfeffrige Note. Und im Abgang hat er ja doch noch für sein Alter ziemlich gute Frucht.
Ja, Frucht ist da, wirkt wie so eine reife Süßweinkirsche oder Süßkirsche so ein bisschen. Am Gaumen, finde ich, hat er dann auch so ein bisschen Lakritz noch mit dabei. Wie gesagt, kein schlechter Wein. Glaube ich, wenn er jünger ist, also wie gesagt, aktueller Jahrgang ist 2019, dann ist er, glaube ich, schon sehr, sehr laut. Aber jetzt mit 15 perfekt gereift. Und was ich jetzt mal ganz schön fand, wir konnten auch mal das Thema, wie lasse ich den Wein am besten reifen?
Ja, und lagern, also vor allen Dingen lagern, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Immer wieder sollten wir darüber sprechen. Für die neu zuschalten. Wo fliegen wir jetzt hin?
Jetzt fliegen wir einmal über einen Teich von Südafrika. Wir bleiben in der südlichen Hemisphäre und gehen was ich vorhin gesagt habe, in das zweitwichtigste Anbaugebiet oder Anbauland für Cabernet Sauvignon. Wir gehen nach Chile. Zum Weingut Bonet La Pastol, nach Apalta, also ins Colchagua Valley, Grand Cru Cabernet Sauvignon. 2021. Ein Wein, den wir ja jetzt seit ein paar Wochen bei uns im offenen Ausschank haben, weil als ich ihn probiert habe, es ist einfach das, was auf dem Etikett steht. Es ist Cabernet Sauvignon, es ist Jung, es ist Chile und es ist schon auch ein Wein, der, glaube ich, viele, viele Gäste begeistert.
Und abholt wahrscheinlich, was stimmt. Würdest du sagen, das ist so ein Klassiker, so ein klassischer Cabernet Sauvignon?
Ja, ja, das ist...
nicht mehr, nicht weniger.
Genau, südliche Hemisphäre, Chile, ja, ganz, ganz klassischer Cabernet-Vertreter für dieses, für das Land und für die Rebsorte, ganz klassischer Vertreter. Mhm. Und mich hat der Wein wirklich angesprochen und ich habe gedacht, das machen wir mal in offenen Ausschank. So haben wir auch mal wieder Chile ein bisschen.
Ja, Chile ist ja schon ziemlich spannend auch. Von Chile assoziiere ich ja immer mit Rotwein.
Mhm.
Ich glaube, ich habe aus Chile.
Ja, wir hatten auf jeden Fall schon mal ein Chardonnay hier im Podcast.
So, da finde nicht so viel an Weißwein getrunken und deutlich mehr Rotwein.
Also ich glaube, die meisten würden mit Chile auch immer Rotwein verbinden. Aber es gibt auch ganz, ganz spannende Weine. Naja, du hast in Chile zwei große Einflüsse, die für den Weinbau sehr wichtig sind. Du hast auf der einen Seite den Ozean, sehr kalt auch. Und auf der anderen Seite hast du die Anden, sehr hoch. Zum Beispiel hast du auch in Chile noch oft sehr, sehr alte Weinberge, teilweise oder das meiste tatsächlich auch noch komplett wurzelecht, weil die Reblaus hat es nie nach Chile geschafft.
Auch da nicht hin. Warte, wir hatten doch schon irgendwo, wo die auch nicht hingeschafft hat, die Reblaus.
Wir hatten mal Colares in Portugal. Wo
ja, genau, das war doch vor kurz, vor nicht allzu langer Zeit haben wir darüber gesprochen.
Ich glaube, ja.
Ja.
In Chile ist es so, dass sie einfach über die Berge, über die Anden nie drüber gekommen ist. Und Chile hat ein sehr, sehr strenges Importrecht für Pflanzen. Mhm. Also die müssen so richtig in Quarantäne.
Wie Australien auch.
Ja, genau, weil sie sind halt schon sehr abgeschottet durch die hohen Berge. Und sie wollen das eben auch erhalten, was sie dort haben. Und schützen dann die Bestände auch sehr, sehr gut. Hier haben wir jetzt ein Weingut, was 1994 gegründet wurde. Schon auch mit dem Anspruch, internationale Weine zu machen. Mittlerweile haben die 370 Hektar, also ist jetzt auch nicht das kleinste Weingut, aber sie machen eben sehr, sehr gute, spannende Weine aus Chile. Es ist komplett biologisch mittlerweile bewirtschaftetes Weingut und wir sind so, mal grob zur Orientierung, wir sind so 130 Kilometer südlich von Santiago de Chile, also so im sogenannten Valle Central, das ist die wichtigste Weinbauregion in Chile tatsächlich.
Also ich habe schon probiert und ich finde, das schmeckt nach so Original Cabernet. Original, nicht, kein Frille Franz, gar nichts, einfach geradlinig Cabernet.
Und was ich ganz schön finde, gerade wenn du die ersten beiden im Vergleich nimmst, hier hast du jetzt nicht diese Süße mit dabei. Du hast auch viel Frucht,
ja. Viel Frucht, ja.
Aber am Gaumen hast du eben nicht diese Restsüße, wie du sie in den ersten beiden Weinen hattest, sondern der Wein ist knackig trocken, er hat eine schöne Gerbstoffstruktur, Das trocknet fast so ein bisschen den Gaumen aus. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und für was Chile für mich beim Cabernet immer steht, diese extrem kräutrige Würze.
Ja, das würde ich
auch. Es ist jetzt nicht so eine pfeffrige Tabakwürze wie in dem Südafrikaner, sondern hier hast du so fast so was Minziges, fast so was Eukalyptusartiges. Und obwohl du diese dunklen Beeren in der Aromatik hast, du trotzdem immer diesen kräutrigen Unterton mit dabei. Und das mag ich einfach sehr, sehr gerne.
Aber auch sehr erdig. Also erdige Noten habe ich ganz am Anfang, direkt nach dem Öffnen der Flasche. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, direkt einmal reinzuriechen und dann nach einer Weile immer wieder. So wie der Wein sich entwickelt, kann man sich dann, glaube ich, zu Hause ganz gut, kann man das zu Hause ganz gut machen. Und dann kriegst du das mit. Und jetzt rieche ich tatsächlich mehr wirklich dieses leicht kräutrige, dieses Beerige, was der auch in sich hat.
Absolut, hat er.
Und geschmacklich kann man sehr angenehm, das ist nicht zu komplex, sehr angenehm, top zu trinken. Jetzt hat man bei dem zweiten aus Südafrika gar nicht gesagt, was wir dazu machen würden. Ich würde jetzt bei beiden Barbecue vorschlagen.
Ja, sichere Bank auf jeden Fall. Rotes Fleisch in ganz vielen Variationen. Ich finde jetzt bei dem Chilenen könnte man vielleicht, bei dem Südafrikaner wäre ich eher so klassisch beim Rind oder so. Mhm. Bei dem Chilenen könnte man jetzt vielleicht auch so Lamm mit Kräutern, so Rosmarin irgendwie, so schöne Lammkoteletts ins Spiel bringen. Also ja, das mögen die auf jeden Fall alles. Die schaffen beide auch sicherlich geschmortes Fleisch.
Ja, also das sind, ich glaube beim zweiten sogar, bei dem Cabernet Sauvignon aus Südafrika, kann ich mir besser sogar geschmortes vorstellen. Also es ist tatsächlich spannend. Ne? Wir trinken ein und dieselbe Rebsorte und so unterschiedlich. Klar, natürlich kommt es auch alles aus anderen Ländern, aber es ist einfach extrem spannend, auch das mal zu Hause zu machen. Man muss ja keine 50 oder 100 Euro Weine dafür aufziehen.
Nee, aber das haben wir ja, glaube ich, auch schon des Öfteren gesagt in unseren Folgen. Probiert das gerne aus. Also geht mal zum Weinhändler eures Vertrauens, geht mal zu Edeka, geht mal durchaus auch in Discounter und kauft euch einfach mal 4, 5 verschiedene von einer Rebsorte und probiert die mit ein paar Freunden nebenbei. Ja. Und dann kriegt man mal so ein bisschen einen Einblick. Und selbst wenn man das im überschaubaren Rahmen macht, kriegst du für 50 Euro eine Probe mit 3, 4, 5 Weinen locker zusammen. Und dann kann man mal so einen netten, haut sich ein bisschen was auf den Grill vielleicht dazu, kann man sich, glaube ich, einen sehr, sehr lustigen Abend machen. Und ich finde schon, dass man Gemeinsamkeiten in den Weinen findet, aber trotzdem irgendwie bin ich bei dir, jeder Wein hat für sich seine ganz, ganz eigene
Stilistik. Absolut, ja, absolut. Na ja, gut, ja, das ist natürlich auch hier eine Preisfrage, auch die spielt auch eine Rolle. Was ich natürlich empfehlen kann, ihr solltet nicht unbedingt die Empfehlungen vom Essen, die auf Flaschen stehen, befolgen. Also könnte man...
Es ist ja eh immer so schwierig, wenn wir jetzt nochmal auf die erste Flasche zurückgehen. Was stand da drauf?
Rind, Pizza, Pasta und Käse.
Jetzt nehmen wir mal allein Pasta. Es gibt ja so viele Arten von Pasta und definitiv passt dieser Wein nicht zu allen Arten von Pasta. Also wenn ich jetzt an so eine typische deutsche Lachs-Sahne-Pasta denke, dann möchte ich den Rotwein nicht dazu trinken. Ist es jetzt irgendwie vielleicht eine Carbonara oder selbst so Bolognese, dann kann ich schon wieder...
Ich glaube, die einzige Pasta, die passen würde zu diesem Wein, ist wirklich eine Bolo. Ganz simpel. Ja, es darf natürlich einer heute nicht fehlen.
Ja, ich habe ja gesagt, dass wir mittlerweile auch Cabernet Sauvignon in Deutschland finden und ein Weingut, was der fleißige Zuhörer bei uns bestimmt schon mal gehört hat, ist das Weingut Spieß aus Rheinhessen. Das ist schon so ein oder andere Mal hier bei uns aufgetaucht. Und
ein oder andere Mal, sagt er.
Der liebe Johannes und der liebe Christian haben das große Glück, dass ihr Vater schon sehr früh diese internationalen Rebsorten im Weingut angepflanzt hat. Also Und auch schon im Versuchsanbau und da einfach sehr früh neue Wege gegangen ist und somit verfügen die Jungs aber jetzt eben über teilweise mit die ältesten Weinberge in Deutschland, was diese Rebsorten anbetrifft. Ne? Also beim Cabernet Sauvignon haben wir jetzt hier eben schon so 20, 25 Jahre alte Rebstöcke. Mhm. Da haben die meisten in Deutschland noch nicht an Cabernet gedacht. Ne? Und da profitieren die Jungs jetzt natürlich von, dass die Weinberge tiefer gewurzelt haben, einfach schon besser im Saft stehen und einfach jetzt hochwertigere Weine da draus machen können. Wir haben jetzt vom Weingut Spieß aus Bechtheim den 2017er Cabernet Sauvignon R.
Was heißt denn dieses R?
Das R steht hier jetzt in dem Fall und auch bei den meisten anderen Weingütern für Reserve.
Aha.
In vielen Weingütern ist es so, dass sich das irgendwann vor ein paar Jahren mal so die Top-Weine tragen irgendwie das R für Reserve. Dann gibt es oft so einen Mittelbau, die sind dann auf S. Das S stand früher oft für Selektion.
Ja, ja.
Und dann gibt es halt die einfach die Gutsweine. Also so, da haben sie oft die Pyramide, wo es dann eben nicht unbedingt um die Lage geht. Ne? Also wenn du die Lage hast, dann geht es ja immer um die Herkunft. Aber bei so einer internationalen Rebsorte hat man dann eben oft eher, dann sind die R's oft länger im Holz ausgebaut, öfters meistens dann auch mehr im neuen Holz als die S-Linien. Und so hat sich das so ein bisschen eingebürgert in den meisten Weingütern, dass es diese Buchstaben auf den Etiketten gibt. Andere Weingüter wiederum arbeiten dann mit Sternchen. Ne? Da hast du dann 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern. Da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Und ja, das macht es dann manchmal für den Konsumenten auch ein bisschen unübersichtlich. Aber
ich glaube, mit Buchstaben ist es schon irgendwie eindeutiger.
Ja, aber wie du jetzt auch, viele fragen sich ja, was heißt denn das R? Heißt das rechts oder heißt das rund oder heißt es, es ist halt für viele das Wort Reserve.
Hier auch, erster, es riecht schon, es ist wirklich nicht vergleichbar mit den letzten dreien. Mhm. Also überhaupt nicht. Klar, ähnliche Nuancen in der Nase, gerade so pfeffrig, Gummi wieder, weißt du, ich hatte doch auch irgendwann mal, sage ich, kann ein Wein so nach Gummi riechen? Also ich assoziiere dann diesen Geruch damit, dass es wie frisches Gummi ist. Also Reifen-Gummi.
Habe ich jetzt hier nicht, aber jeder verbindet die Sache natürlich auch mit was anderem. Ich bin bei dir, die Fruchtaromatik und auch die ersten Würzaromen sind sehr, sehr ähnlich. Was für mich hier bisschen überwiegt, ist, der Wein hat eben nicht diese ganz so dominante Frucht, sondern hier kommt eher diese kräutrige, kühle Würze so ein bisschen zum Tragen. Und da merkt man natürlich auch, dass wir hier in einem etwas kühleren Anbaugebiet
sind. 13 Volumen haben wir auch hier. Das ist
auch der Wein mit dem wenigsten Alkohol.
Na, der günstigste war auch mit 13.
Na gut, den zählen wir mal nicht. Der läuft heute außer Konkurrenz.
Außer Konkurrenz, ja. Ja, Weingut Spieß hast du ja gesagt, immer wieder da. Ich meine, was in Deutschland zahlt man denn? Was ist denn das für ein Deutsch gerade? Ei, der Wein, der schallert da schon schneller als erwartet.
Bei dir schallert Rotwein eh immer besser als Weißwein, von daher.
Scheiße. Was kostet denn der Wein Hand vom Braucher? Und gibt es davon überhaupt noch was bei ihm?
Ich weiß nicht, ob es den 17er noch gibt, aber es gibt einen aktuellen Jahrgang auf jeden Fall und der kostet ab Hof 32 Euro.
Ja, das ist aber.
Es ist ein Wein, der 2 Jahre im kleinen Barriquefass liegt. Wir hatten ja auch schon mal die Thematik, dass ein Barriquefass 1.000 bis 1.200 Euro kostet. Dann liegt er 2 Jahre drin. Es sind wirklich sehr, sehr gut gemachte Weine und das hat natürlich letztendlich auch seinen Preis. Es ist 32 Euro, mag für den einen sehr viel sein, für die andere ist es wiederum noch sehr wenig. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde, das ist ein sehr fairer Preis für das, was wir an Wein im Glas haben. Mhm. Ja, da steckt Handwerk drin, da steckt viel Zeit drin. Und der Wein ist für mich jetzt eigentlich auch auf einem guten Punkt, ihn zu trinken und ist für mich ein sehr, sehr rebsortentypischer Vertreter und auch eine der guten Varianten, die ich aus Deutschland kenne.
Absolut, kann ich nur unterschreiben. Ich finde dieses Vanillige, also im Endeffekt ist das ja das frische Holz, was du dann im Abgang hast. Wenn du den runterschluckst, bei mir kommt dann, ich denke dann immer an Vanille. Weil ich finde,
ich würde jetzt bei dem Wein an viel denken, aber definitiv nicht an Vanille.
Ach, das hat immer, Barrik bringt das so mit sich. Doch, total. Super vanillig hier hinten raus am Gaumen. Ich unterschreibe es dir, dass ich das schmecke.
Gut, du kannst auch Säure riechen, aber das ist, also Vanille ist tatsächlich sehr häufig ein Faktor bei Weinen, die im Barriquefass gelagert sind, aber es kommt auf die Eiche an.
Ja, genau, das Holz spielt natürlich die Rolle.
Ja, aber bei dieser Eiche, die hier verbaut ist, hast du keinen Vanille-Flavor.
Vielleicht habe ich einen anderen Wein gerade im Glas als du.
Du bildest dir auch einfach manchmal Sachen.
Nein, aber ich schmecke das aus. Aber egal, es schmeckt auf jeden Fall.
Aber um das kurz zu Ende zu bringen, es gibt 2 Hauptarten an Eichen, die für Holzfässer verwendet werden. Es gibt einmal die europäische und einmal die amerikanische
Eiche. Genau, das hatten wir schon, ja.
Und die amerikanische Eiche ist eben die, die diesen Vanille-Touch mit in die Weine reinbringt. Das hast du sehr häufig im Rioja zum Beispiel. Bei unserer Rioja-Folge hatten wir das auch. Dann hast du das natürlich bei amerikanischen Weinen das ein oder andere Mal, aber die europäischen Eichen haben das eben nicht oder nicht sehr dominiert. Und ich finde, man kann über diesen Wein sehr viel sagen, aber er schmeckt definitiv nicht nach Vanille.
Nein, er schmeckt nicht, er ist das nur im Abgang, eine leichte Vanillenote.
Du hast wahrscheinlich vorhin wieder am Parfait genascht und hast das noch auf der Zunge. Nein, also für mich hat der Wein unglaublich viel kräutrige Würze. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal auch, wenn man die 4 Cabernets vergleicht, sowas, was man auch ab und zu bei Cabernets findet, gerade wenn sie in etwas kühlerem Klima wachsen, grüne Paprika.
Bei dem jetzt?
Ja.
Ne.
Doch.
Da werden wir uns heute nicht einigen. Aber was ist denn dann dieses Parfümige, was hinten rauskommt, wenn du den runterschluckst und durch die Nase ausatmest? Kommt am Gaumen diese ganz leichte Süße, wie gesagt, für mich ist es Vanille. Brauchen wir uns nicht drum streiten. Ich meine, ich empfinde das einfach so.
Und das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Jeder soll das schmecken und riechen, was er in einem Wein assoziiert. Für mich ist es keine Vanille. Für mich hat der Wein eine sehr schöne Fülle am Gaumen. Er hat, für mich überwiegt hier wirklich einfach die Kräutrigkeit, die Würze, fast so ein bisschen was Ledriges habe ich hier auch. Auch wieder so ein bisschen mehr Pfeffer. Er ist lang nicht so fruchtgetrieben wie der Chilene, sondern hat jetzt eher wieder mehr so ein bisschen würzige Aromen wie der Südafrikaner. Und gehört zu den Lieblings-Cabernets, die ich in Deutschland kenne.
Jetzt einmal kurz so für uns gesagt, wenn du Bock hast auf marmeladige, kräftige, leicht süßliche Cabernets, wo würdest du die, aus welchem oder welches Land würdest du bevorzugen? Ist das dann Südafrika oder Chile? Oder ist es schwierig?
Es ist schwierig zu sagen, weil du hast ja immer noch die Komponente Winzer, die dazukommt. Ich würde eher in die südlichen Hemisphären gehen, auch in Australien findest du das oft sehr häufig, gerade da, wo es eben auch ein bisschen wärmer ist, weil die Weine dann von Haus aus ein bisschen mehr Extrakt und Power mit sich bringen. Wenn ich eher so diesen etwas kühleren, würzigeren Stil mag, dann müsste ich halt nach Deutschland gehen. Du hast ein paar schöne Vertreter in Österreich. Klassische Bordeaux sind auch eher immer auf der würzigeren Seite als auf der fruchtbetonten Seite. Also das ist, wie so oft kannst du es einfach nicht verallgemeinern?
Ja, du pauschalisierst ja grundsätzlich nicht gerne, aber ich sage mal so wenigstens eine Richtung, wie man da rangehen kann an
diese. Also wenn du Frucht und Power und Opulenz magst, dann würde ich grundsätzlich immer eher in wärmere Gefilde gehen, weil die Trauben dann einfach natürlich von Haus aus mehr Zucker aufbauen, mehr Kraft, mehr Power dann auch bekommen und das landet letztendlich natürlich auch im Wein. Mag ich es eher ein bisschen kühler, frischer, eleganter, dann sollte ich eher in kühlere Gefilde gehen.
Okay, also ich würde jetzt mal grob sagen, europäisch.
Nördliches
Europa. Nördliches Europa. Finde ich extrem spannend, hat auch riesen Spaß gemacht. Was würdest du unseren Hörern empfehlen?
Macht mal so eine Probe. Ladet eure Freunde ein, jeder bringt eine Flasche Cabernet mit. Man kann es ja auch preislich deckeln, sagt, keiner darf mehr als 15 € kosten oder so. Und das kann man grundsätzlich mit jeder Rebsorte machen. Ja. Also ich finde das unglaublich spannend. Das ist, glaube ich, auch die Empfehlung, die wir immer aussprechen, wenn wir solche Rebsortenfolgen machen. Weil man lernt dann vielleicht auch verschiedene Facetten an der Rebsorte kennen. Und selbst wenn man vielleicht sagt, ach, eigentlich ist das nicht meine Rebsorte, aber vielleicht finde ich ja irgendwo anders einen Wein, der mir dann trotzdem gefällt. Und ja. Probieren geht über Studieren.
Probieren geht über Studieren. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich auch dafür. Danke für die vielen Informationen.
Sehr gerne.
Und jo, in Hamburg sagt man tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfields Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.